Gut, also das Thema heißt ja, als Christen unterwegs, ja, Identität, Integrität und Auftrag. Und da kommen wir einmal zum ersten Punkt, eine Welt ohne Orientierung. Das ist praktisch die Einleitung. Ich meine, den meisten von uns wird es ja so gehen, dass vieles von dem, was wir sehen und hören, uns mit Sorge erfüllt. Ja. Denken wir nur an die schwelenden Konflikte weltweit, etwa zwischen China und den USA, die Spannungen um Taiwan, ja, oder die immer wieder aufflammenden Auseinandersetzungen in Nordkorea mit Südkorea. Ein weiteres Spannungsfeld ist Russland, dessen Nachbarländer in ständiger Unsicherheit leben und fürchten, von diesem großen Nachbarn angegriffen zu werden. Und natürlich auch der Iran ist da zu nennen, dessen ausgeprägter Judenhass zu neuen kriegerischen Entwicklungen geführt hat. Eine Regierung, die immer wieder offen äußert, Israel auslöschen zu wollen. Ja. Und das, mit dem werden wir konfrontiert. Ja. Und hinzu kommt, dass im vergangenen Jahr zahlreiche Kriege und bewaffnete Konflikte geführt wurden. Ja. Und die aktuelle Lage spricht dieselbe Sprache. Es hat sich da absolut nichts verändert. Das müssen wir beziehen. Also das neue Jahr hat also eher was Negatives gebracht. Und wisst ihr, bemerkenswert ist auch, wie stark die Corona-Pandemie bis heute nachwirkt. Ja? Obwohl sie bereits 5 Jahre zurückliegt. Kaum zu glauben, ja. Aber immer wieder wird sie in den Medien thematisiert. Es kommt immer wieder hoch, ja. Und natürlich, in jener Zeit nahmen psychische Erkrankungen zu, ja, wie Depressionen, und viele Menschen litten an Einsamkeit, ja, Alleinstehende. Ja, das wissen wir alle. Und das so erschreckende Thema aber, mit dem wir immer mehr konfrontiert werden, ist der Druck auf uns Christen, auch hier im Westen, mit der antigöttlichen Moral, ja, wo alles Widergöttliche zur Normalität erhoben wird, ja. Und mit dem Zugriff auf unsere Kinder. Zum Beispiel nur das Wort Gender, ja, da müssen wir gar nicht weiter darüber diskutieren, ja, das sagt alles. Aber eben all das zeigt uns, wir leben in einer besonderen Zeit. Wir befinden uns nicht irgendwo, ja, zwischen den Wolken, sondern wir können schon sagen, am Ende einer Zeitepoche. Und wir leben auch in einer Zeit, in der sich der Kreis der Heilsgeschichte eben langsam schließt. Ja, und gleichzeitig stellen sich immer mehr Menschen die Frage, wohin sich alles entwickelt und was die Zukunft bringt. Und viele, das wissen wir, sind verunsichert, haben Angst und sehen keinen klaren Sinn mehr in ihrem Leben. Eines wird dabei deutlich, ja, wir leben in einer Gesellschaft, die sich mehrheitlich von Gott entfernt hat. Ja. Und demzufolge haben wir Konsequenzen. Wir sprechen davon einer tiefgreifenden Veränderung, ja, eine Entwicklung in der biblischen Werte und Maßstäbe immer weniger eine Bedeutung haben oder eine bedeutende Rolle spielen, ja. Und wisst ihr, besorgniserregend ist auch, dass dieser Prozess auch an christlichen Gemeinden eben nicht spurlos vorbeigeht. Das ist eben nicht so, ja. Er wirkt wie ein Sog, der zunehmend auch Christen erfasst. Und der Wertverfall in unserer Gesellschaft breitet sich weiter aus und macht eben leider auch vor manchen Kirchen oder Freikirchen nicht Halt. Ja? Leider ist das so, ja. Und dass diese Entwicklung in unsere Gemeinden Einzug hält, liegt unter anderem daran, dass das Wort Gottes immer seltener als verbindliche Grundlage und Maßstab für das Leben dient, ja. Und das ist einfach enorm, ja, schon in der Gesellschaft, wenn ich mir vorstelle, von diesem Affentheater, wo man macht über diesen Walfisch, ja, über diesen Timmy, ja, und auf der anderen Seite werden also praktisch Millionen von Kindern abgetrieben, ja, und da ist ein Schweigen, ja. Man sieht, die Gesellschaft verliert praktisch das Gleichgewicht, ja. Sie weiß nicht mehr, was links und rechts ist. Aber eben, manche Christen oder Gemeinden verlieren auch den Maßstab, was das Wort Gottes anbetrifft. Und stattdessen orientiert man sich häufig an dem Motto, gut ist eben, was mir gefällt. Und die Folge davon ist, dass sich viele ihr eigenes Evangelium nach ihrem Geschmack zusammenstellen. Und manche passen sich modernen Trends an, ohne zu prüfen, was die Bibel dazu sagt, ja. Und andere wiederum verharren in Traditionen und äußeren Formen, die das eigentliche geistliche Leben ersetzt, ja. Was ebenso gefährlich ist, ja. Und dazu passt auch nicht eine Bibelstelle, ein Zitat aus Jesaja. Und da heißt es, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen. Aber ihr Herz ist fern von mir, ja. Also, dieser Vers macht einfach die Tragik deutlich. Wenn nach außen Frömmigkeit gezeigt wird, religiöse Rituale eingehalten werden, ohne dass ein echtes geistliches Leben dahinter steht. Und da entsteht eben eine gefährliche Lehre. Also die Gefahr ist, man kann wirklich entweder links oder rechts vom Pferd fallen. Das ist immer falsch, ja? Versteht ihr? Ja, nun. Gehen wir hingegen unreflektiert mit modernen Strömungen mit, ohne uns an der Bibel zu orientieren, öffnen wir Tür und Tor für Denkweisen und Werte, die aus einer Welt stammen, die sich von Gott eben verabschiedet hat. Und das ist eben eine Gefahr. Und wisst ihr, darum geht es heute Morgen. Schlicht und einfach um eine ehrliche Standortbestimmung. Auch die Frage, ja, wo stehe ich persönlich in meinem geistlichen Leben? Und ich möchte hier zwei Beispiele einfügen, um Ihnen zu verstehen geben, was ich darunter meine. Es sind Beispiele, die sind vor vielen Jahren geschehen, ja, aber sie sprechen für sich. Viele Menschen investierten ihr Geld bei dem US-amerikanischen Börsenmakler Bernhard Madoff und verloren alles. Es handelte sich um einen Betrug in Höhe von etwa 65 Milliarden Dollar. Die Anleger hatten ihr Vertrauen in einen Mann gesetzt, der später eingestand, dass alles auf einer großen Lüge beruhte. Ja. Gut, ein anderes Beispiel, das zweite Beispiel stammt aus dem Sport. Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney gewann eine Frauenstaffel über 400 Meter die Goldmedaille. Wunderbar, ja. Doch diese wurde ihnen aberkannt, weil ein Teammitglied, ja, Marion Jones, gedopt war. Ihr Fehlverhalten hatte Konsequenzen für das gesamte Team. Doch es geht nicht nur um Sport, ja, oder Finanzen. Auch in der Politik zeigt sich ein ähnliches Bild. Versteht ihr? Denn wer glaubt, heute noch, ja, unter uns können wir das sagen, den Versprechen von Politikern, ja, also ich denke kaum jemand, oder er ist ein besonderer Anhänger einer Persönlichkeit, ja, aber letztlich, man glaubt heute kaum mehr jemandem, ja. Und das ist natürlich tragisch. Und warum ist das so? Weil Werte wie Treue, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit zunehmend an Bedeutung verlieren oder sie sind verloren gegangen. Sie existieren nicht mehr. Und dieses Problem begegnet uns täglich. Versteht ihr? In etwa mehr als einem Jahrhundert hat die westliche Welt weitgehend aufgehört, Ehrlichkeit als grundlegende Tugend zu betrachten. Und dabei wissen wir, und ich denke, das kann jeder oder die meisten von Ihnen bezeugen, Vertrauen ist zerbrechlich. Ist es einmal zerstört, das Vertrauen, lässt es sich nur schwer wieder aufbauen. Natürlich ist es möglich, aber der Weg ist nicht einfach. Ja. Nun aber die Frage, warum sollten wir ehrlich sein, wenn andere es nicht sind? Ja. Welche Vorteile bringt es uns? Ja, und die Antwort lautet, dass eben Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Lauterkeit schaffen Vertrauen. Und genau diese Eigenschaften finden wir in der Bibel. Und sie haben ihren Ursprung in Gott. Und diese Wahrheit, ja, führt uns zu folgenden Fragen. Wer sind wir eigentlich? Was ist unsere Identität? Und welche Auswirkungen hat sie auf unser Leben? Und da kommen wir zum zweiten Punkt, ja. Unsere neue Identität in Christus. Also für Menschen, die Jesus Christus angenommen haben, hat das Thema der Identität eine ganz besondere Bedeutung. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus. Ja. Und da haben wir wunderbare Bibelstellen, ja. 2. Korinther 5, 17, ja. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, ja. Wunderbar. Siehe, ist alles neu geworden. Oder Epheser 4, 24. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Und jetzt kommt der Punkt, ja, jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Da kommen wir noch drauf zu sprechen, ja. Also diese Verse betonen, dass durch den Glauben ein echter Neuanfang geschieht. Und die Vergangenheit bestimmt nicht mehr unsere Identität. Wir haben eine neue. Ja. Dann, wir sind unter der Voraussetzung, dass wir Jesus Christus als unseren persönlichen Erlöser angenommen haben. Was sind wir? Kinder Gottes. Oder nicht? Und auch da wollen wir das betrachten, ja, in Johannes 1, 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und Römer 8, 16, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also diese Zusage gehört zu den zentralsten Aussagen der Bibel. Sie zeigt uns die persönliche Beziehung, die Gott zu uns haben will. Das ist ein Teil unserer Identität. Dann etwas ganz Wichtiges. Du bist wertvoll und gewollt. Ja, das lesen wir im Psalm 139, 13. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Und dann 139,14. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Ist das nicht ermutigend, ja? Also hier wird deutlich, liebe Geschwister, wie Gott uns sieht. Es geht um unsere Einzigartigkeit. Wunderbar erschaffen von Gott. Und diese Wahrheit prägt unsere Identität. Und dann unsere Stellung vor Gott, ja, auch sie gehört untrennbar zu unserer Identität, ja. Und das sind ja ganz wunderbare Verse, ja. Philipper 3,20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, ja. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als dem Retter. Und dann 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Das sind wir. Und dann Kolosser 1,14, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Also diese Aussagen zeigen einen weiteren Aspekt unserer Identität in Christus. Sie ist nichts, was wir uns erarbeiten können. Sie ist ein Geschenk Gottes. Und zusammenfassend, was biblische Identität ist, folgendes: Wir sind von Gott geschaffen. Wir sind von Gott geliebt. In seinen Augen haben wir einen unverlierbaren Wert. Unser Leben ist nicht zufällig, ja? Es hat eine Bestimmung. Und mehr, wir dürfen in einer lebendigen Beziehung zu Gott stehen. Und wisst ihr, was das bedeutet, ja? Und das ist sehr wichtig, ja? Das bedeutet, dass wir uns selbst nicht definieren müssen und auch nicht durch andere definiert werden. Unsere wahre Identität gründet sich allein auf das, was Gott über uns sagt. Versteht ihr das? Das ist wichtig, ja? Weil dadurch bekommt man auch einen gesunden Selbstwert, ja? Weil wir wissen, wir sind geliebt von Gott und wir werden nicht definiert durch andere, sondern er ist der Herr, der uns die Identität gegeben hat. Wir haben nun betrachtet, ja, wer wir sind, und das ist äußerst ermutigend, doch das ist nur eine Seite unseres Lebens. Es gibt eben noch eine andere Seite. Unsere Identität in Christus soll sich auch in unserer Integrität widerspiegeln. Und das ist was anderes. Also in der Art und Weise, wie wir leben. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Also der zweite Punkt war unsere neue Identität in Christus. Jetzt ein Leben in Integrität. Mit anderen Worten, die Integrität eines Menschen zeigt sich eben darin, dass seine Werte und Maßstäbe in seinem konkreten Verhalten sichtbar werden. Ja, das ist eigentlich so einfach, ja. Und wisst ihr, interessant ist, dass in der spanischen Bibel das Wort Integrität häufig vorkommt. Und zwar immer im Zusammenhang mit unserem Lebenswandel. Wir wollen einmal kurz diese Verse anschauen. In Psalm 26,1, ja, schaffe mir Recht, o Herr, denn ich bin in meiner Lauterkeit gewandelt, in meiner Integrität gewandelt, im Spanischen. Oder Sprüche 11,3. Aufrichtige Menschen lassen sich von ihrer Ehrlichkeit, von ihrer Integrität leiten. Und immer wieder bei diesen Versen das Positive und da kommt das Negative. Integrität, das Gegenteil ist, wenn man korrumpierbar ist, ja. Oder Sprüche 10,9. Wer in Lauterkeit wandelt, wer in Integrität wandelt, der wandelt sicher. Wer aber krumme Wege geht, der wird ertappt werden. Oder auch Psalm 7,9. Jahwe wird die Völker richten, verschaffe mir Recht, Jahwe, denn ich bin doch im Recht. Du weißt, dass ich aufrichtig bin. Und das kann man auch wieder mit Integrität übersetzen. Also diese Verse machen deutlich, dass man unter Integrität Lauterkeit, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit versteht. Um das zu verdeutlichen, liebe Geschwister, wollen wir uns zwei Beispiele ansehen. Zunächst denken wir an Josef. Er gilt ohne Zweifel als ein herausragendes Beispiel für biblische Integrität. Sein Leben war alles anders als einfach, ja? Als Lieblingssohn seines Vaters Josef Jakobs wurde er von seinen Brüdern abgelehnt und schließlich als Sklave nach Ägypten verkauft, wo er im Haus Potiphars diente. Nun, in 1. Mose 39,2 lesen wir, und der Herr war mit Josef, er war ein Mann, dem alles gelang, und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Es ist also anzunehmen, dass Josef Gott an die erste Stelle seines Lebens gesetzt hatte. Zudem hat er einen Charakter, der Vertrauen gewann. Er wurde geschätzt, respektiert, ja, in Potiphars Haus war er erfolgreich, und offenbar war er auch ein angenehmer junger Mann. Ist ja wunderbar. Das blieb nicht unbemerkt. Besonders nicht von Potiphars Frau. Sie warf ein Auge auf ihn und machte ihm ein Angebot, von dem sie dachte, dass er es nicht ablehnen könne. 1. Mose 39,7. Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn ihr Auge auf Josef warf und zu ihm sprach, leg dich zu mir. Doch Josef wies sie entschieden zurück. Er unterbrach ihre Annäherungsversuche von Anfang an und bewahrte sowohl seine moralische Integrität als auch seine Reinheit. Trotz einer Versuchung, der so mancher Mann wohl nicht standgehalten hätte. Und Josef hatte mehrere Gründe. Der erste hing mit Vertrauen zusammen. Potiphar hatte ihm große Verantwortung übertragen. In 1. Mose 39,8, doch er weigerte sich und erwiderte, sieh doch, mein Herr verlässt sich auf mich. Er kümmert sich um nichts mehr, seit ich in seinem Haus bin und hat mir alles anvertraut, was ihm gehört. Doch, das war nicht alles. Es gab nämlich noch einen entscheidenden Grund, weshalb Josef festgeblieben ist. In 1. Mose 39,9, in diesem Haus gilt er nicht mehr als ich. Nichts hatte mir vorenthalten, als nur dich, seine Frau. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen? Ich würde mich an Gott versündigen. Josef wusste, Gott hatte klare Maßstäbe oder hat klare Maßstäbe für Reinheit und Treue gesetzt. Ehebruch war nicht nur ein moralisches Fehlverhalten, sondern eben Sünde gegen Gott. Selbst wenn dieses Fehlverhalten nach Matthäus 5,28 nur in Gedanken geschieht. Weil Josef Gottes Maßstäbe ernst nahm, erkannte er die Versuchung als das, was sie wirklich war, nämlich Sünde gegen Gott. Und sein Leben zeigt uns, dass unser moralisches Verhalten im festen Fundament vom Gotteswort verankert sein muss, ja? Es muss ein Anker sein, der fest ist mit der Bibel, mit dem Wort Gottes. Ja. Um sich zu schützen, mied Josef bewusst Situationen, die ihn in Versuchung gebracht hätte. Er hat sie nicht gesucht, sondern er floh von ihr. Das ist, was wir machen müssen, versteht ihr? Nichts ums Umgedrehte, ja? Und als Potiphars Frau schließlich noch entschlossener vorging, um ihn an seinem Gewand festhielt, regierte er schnell und konsequent. Er ließ sein Gewand zurück und floh. Also seine Reaktion war klar, entschlossen und wirksam. Im Leben von Josef sehen wir, was biblische Integrität ist. Und was sie bedeutet, ja, Josef hatte in allem seinem Handeln Gott vor Augen. Nun, ich meine, von dem könnte man noch viel weitergehen, ja. Das wäre eine Predigt für sich, ja. Aber um der Zeit willen machen wir weiter mit einem anderen Beispiel. Wir haben jetzt ein Beispiel gesehen, das eigentlich uns die biblische Integrität vor Augen malt, anhand von Josef. Und nun wenden wir uns dem zweiten Beispiel zu, das eben nicht so war. Und das ist Salomo. Wir kennen ihn als Sohn Davids, als den König, der den Tempel baute und von Gott mit außergewöhnlicher Weisheit und großem Reichtum beschenkt wurde. Und zu Beginn seiner Herrschaft fühlte er sich offenbar seiner Aufgabe nicht gewachsen. Ist ja wunderbar. Und suchte Gottes Hilfe. Daraufhin begegnete ihm Gott und stellte ihm eine besondere Frage. In 1. Könige 3,5 in Gibeon erschien der Herr dem Salomo bei Nacht im Traum und sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Und Salomos Antwort zeigt seine Herzenshaltung. So gib deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses dein großes Volk richten? Ja, also Salomo erkannte, dass er ohne Gott nicht bestehen konnte. Er stellte seine Verantwortung über persönliche Wünsche wie Reichtum oder langes Leben. Und Gott schenkte ihm nicht nur Weisheit, sondern auch Reichtum. Und während vieler Jahre regierte er erfolgreich und brachte seinem Reich Frieden. Er war bekannt als ein weiser Herrscher und vergaß in dieser Phase nicht, woher seine Weisheit kam. Doch leider war dies eben nicht der Fall. Wie schön wäre es, wenn man sagen könnte, dass er genauso gut geendet hat, wie er begonnen hat. Aber leider eben nicht. Mit der Zeit entstanden Risse in seinem Leben und Salomo ließ sie zu. Und ein solcher Riss zeigte sich in seinen Beziehungen. Ja? Damals wurden politische Bündnisse oft durch Heirat besiegelt. Ja? Und so nahm Salomo viele ausländische Frauen zu Frau. Doch es blieb nicht nur bei politischen Gründen, sondern auch persönliche Neigungen spielten eben eine Rolle. Und die Bibel spricht da ganz klar. In 1. Könige 11,1 aber der König Salomo liebte viele fremde Frauen. Neben der Tochter des Pharaos moabitische, ammonitische, edomitische, zidonische und hethitische. Und die Frauen führten dazu, dass sich sein Herz allmählich von Gott abwandte. Ja, und wir müssen vorstellen, es war nicht eine Frau, ja. Es waren ja viele. Und was mit kleinen Kompromissen begann, endete schließlich im Abfall von Gott. Obwohl er zuvor gewarnt worden war. Ja. In 1. Könige 11,2 heißt es, aus den Heidenvölkern, von denen der Herr den Kindern Israel gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen. denn sie werden gewiss euer Herz zu ihren Göttern wenden. Und da heißt es am Ende von diesem Vers, an diesen hing Salomo mit Liebe. Was für eine Tragödie. Wie hat dieser Mann angefangen, ja? Und wo hat er geendet? Und dann natürlich dieser Vers 3, was für uns eigentlich verstörend ist, ja? Und er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen, ja? Schon gewaltig, ja? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ehrlich, ja? Und seine Frauen verleiteten sein Herz. Versteht ihr? Und das ist eine tragische Entwicklung. Im Alter erkannte Salomo, dass vieles in seinem Leben letztlich ein Haschen nach Wind gewesen ist. Ja. Und trotz seines Reichtums blieb seine Seele eben dann letztlich unerfüllt. Und ein weiterer besonders gefährlicher Riss bestand darin, dass seine Liebe zu Gott eben langsam erkaltete. Und dieser Prozess geschah nicht von einem Moment auf den anderen, ja, sondern schleichend, kaum bemerkbar, bis es schließlich zu spät war. Und mit der Zeit wurde sein Herz gegenüber Gott eben gleichgültig. Und 1. Könige 11,4 heißt es, und es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, so dass sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott war, wie das Herz seines Vaters David. So lief Salomo der Astarte nach, der Gottheit der Zidonier, und Milkom, dem Gräuel der Ammoniter. Wir müssen uns mal vorstellen, ja? Salomo hatte ja den Auftrag gehabt, Jerusalem, der Tempel, zum Mittelpunkt der Erde zu machen. Das war ja der Plan Gottes, den er mit ihm hatte. Und wo hat er geendet? Also Salomo ist damit ein Beispiel für jemanden, der gut begonnen, aber schlecht geendet ist. Ist das nicht auch eine Gefahr im Leben von uns, Gläubigen? Am Anfang nach der Bekehrung ist die Hingabe groß. Man wächst im Glauben und sucht die Nähe zu Gott. Doch im Laufe der Zeit kann die Liebe erkalten und das geistliche Leben wird oberflächlicher. Und das geschieht nicht von einem Moment auf den anderen, versteht ihr? Sondern manchmal schleichend. Und das ist das Gefährliche. Wir haben also gesehen, dass unsere Identität nicht verborgen bleibt, sondern nach außen tritt und für andere sichtbar wird. Und da reden wir dann von einem Leben der Integrität. Ja. Und anhand verschiedener Beispiele konnten wir erkennen, wie sich dieses sowohl im positiven als auch im negativen Sinn ausdrücken kann. Nun wollen wir aber noch einen Schritt weitergehen und einen Bibelvers lesen, der dieses Thema noch ein wenig vertieft, ja. Und da kommen wir zum vierten Punkt, ja. Wir haben also, der dritte war ein Leben in Integrität. Jetzt der vierte Punkt. Wie leben wir unseren Glauben? Und da haben wir einen Vers, den wir alle sehr kennen, ja. Und zwar 2. Korinther 5,20. So sind wir Botschafter Christi. Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Ja nun, klar, da denkt man immer an Missionare, an Prediger, an Reichsgottesarbeiter, an Evangelisten und so weiter, ja. Aber wisst ihr, wir sind Botschafter, Botschafter Christi. Paulus erklärt hiermit, dass Gott uns hier auf der Erde gebrauchen möchte, um durch uns zu sprechen. Ja, er geht sogar so weit zu sagen, dass es so sein soll, als würde Christus selbst durch uns reden. Und der Inhalt dieser Botschaft ist klar. Menschen sollen sich mit Gott versöhnen lassen. Und wisst ihr, und das kennen wir ja alle, ein Botschafter vertritt immer sein Land. Dabei kann es vorkommen, dass eben ein gutes Land von einem schlechten Botschafter vertreten wird. Das kann ja mal vorkommen, ja? Oder umgekehrt, dass ein guter Botschafter ein weniger gutes Land repräsentiert. Auch das ist möglich. Und wir? Ich meine, wir? Wen vertreten wir? Ich meine, die Bibel sagt unmissverständlich, als lebendige Christen sind wir Botschafter des Reiches Gottes hier auf Erden. Und dabei ist jeder gemeint, der zu Jesus Christus gehört. Und da gibt es keine Ausnahmen. Jeder von uns hier in diesem Saal, sofern wir Jesus Christus angenommen haben, sind solche Botschafter. Ob es uns gefällt oder nicht. Entweder gute oder schlechte. Aber was bedeutet das konkret für uns? Also unser persönliches Zeugnis soll selbst zu einer Botschaft werden. Also das heißt, unser Leben soll so geführt sein, dass unser Lebenswandel klar und deutlich spricht. Und da sprechen wir jetzt nicht vom Evangelisieren, was enorm wichtig ist. Wir sprechen von dem, was unser Leben eben ausdrückt. Um das geht es schlussendlich. Ja. Wenn wir als Botschafter des Reiches Gottes sind, dann sollten wir auch würdige Vertreter dieses Reiches sein. Das bedeutet, dass die Werte, die uns die Bibel vermittelt, in unserem Alltag sichtbar wird. Anders gesagt, Integrität zeigt sich darin, dass unsere Überzeugungen und Maßstäbe in unserem Verhalten erkennbar werden. Und das gilt für jeden von uns an dem Platz, an dem wir stehen und in der Aufgabe, die uns anvertraut ist. Ob wir in der Ausbildung stehen, im Studium, am Arbeitsplatz oder Arbeitgeber sind. Es geht um unser ganz persönliches Leben und unsere Nachfolge. Und wisst ihr, hier möchte ich an dieser Stelle doch zwei geistliche Prinzipien hervorheben, die unverkennbar zu unserer biblischen Integrität gehören müssen und denen wir leider viel zu wenig Aufmerksamkeit schenken. Natürlich gibt es noch viel mehr, aber ich möchte einmal zwei herausholen, die mir besonders am Herzen liegen. Wenn wir sie wirklich leben würden, diese zwei Punkte, dann würden sie unser Miteinander, ja, grundlegend verändern. Dafür bräuchten wir dann keine Therapeuten oder Psychologen. Und da wollen wir mal lesen, was diese zwei Punkte anbetrifft, diese zwei geistlichen Prinzipien unserer Integrität, ja. Philipper 2,3. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Philipper 2,4. Jeder schaut nicht auf das Seine, versteht ihr, sondern jeder auf das des anderen. Und dann Philipper 2,5. Da wird der Sack zugebunden, die Grundlage gelegt, dass wir das überhaupt tun können, ja. Philipper 2,5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und da geht es um unsere Integrität. Also zwei klare Aussagen. Achte den anderen höher als sich selbst. Suche nicht deinen eigenen Vorteil, sondern habe das Wohl des anderen im Blick. Und ergänzend noch dieser Vers aus 1. Korinther 10, 24. Ihr sollt nicht euren eigenen Vorteil suchen, sondern den des anderen. Und diese Aussagen betreffen uns alle. Sie sollen ein fester Bestandteil unserer gelebten Integrität sein. Und wir sollten sie jeden Tag unterstreichen, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen, diese Punkte. Und was bedeutet das im Alltag ganz praktisch? Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir einander nicht als Konkurrenten begegnen. Der Bruder, die Schwester, unser Ehepartner an unserer Seite sind keine Gegner, sondern jemand, dessen Wohl wir bewusst suchen sollen. Es geht nicht darum, was ich bekomme, sondern darum, was dem anderen dient. Wenn beide Seiten so denken, entsteht eine Beziehung, die von gegenseitiger Fürsorge, Wohlwollen und Liebe geprägt ist. Und diese Verse fordern uns natürlich heraus im Alltag, aufeinander zu achten, zuzuhören, statt nur auf unsere Rechte zu bestehen. Bereit sein, Verantwortung zu teilen, Entscheidungen gemeinsam treffen und die Bedürfnisse des anderen ernst zu nehmen. Ja. Und dabei wird deutlich, es geht immer letztlich um die dienende Liebe, niemals, aber niemals um Selbstverwirklichung auf Kosten anderer. Leider stehen wir ständig ja in der Gefahr, eben eigennützig zu handeln. Aber das Wort Gottes gibt uns ja den Schlüssel zur dienenden Liebe. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Und die Frage, die ich in den Raum stelle, die ich auch mir stelle, spiegelt unser Leben diese Botschaft wider. Ja, wir sollen ja Botschafter sein an Christi Stadt. Und wisst ihr, da spreche ich nicht von Gefühlen. Die kommen und gehen, ja. Manchmal sind sie da, manchmal nicht. Manchmal stärker, manchmal schwächer, ja. Nein, nein, es geht nicht um unsere Gefühle, sondern um eine bewusste Entscheidung, diese Haltung im Alltag einzunehmen, ja. Wenn wir das tun würden, gäbe es sicherlich weniger Krisen in Beziehungen und weniger Konflikte untereinander. Ja, damit kommen wir zum letzten Punkt. Gottes Werk in uns, ein guter Anfang und ein gutes Ende. Versteht ihr? Der Unterschied zu Salomo. Gottes Werk in uns, ein guter Anfang und ein gutes Ende. Und wisst ihr, in allem, es ist doch ein großer Trost zu wissen, was Paulus den Philippern mit auf den Weg gegeben hat. Philipper 3,12. Dabei ist mir klar, ja, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin, doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Also der Apostel Paulus war sich bewusst, dass er noch nicht am Ziel angekommen war. Er sah sich also nicht als jemand, der bereits alles erreicht hatte oder keine weiteren Fortschritte mehr bräuchte in seinem Leben. Im Gegenteil. Er blieb daran, ließ den Herrn Arbeit in seinem geistlichen Leben zu, damit sich das Ziel Gottes in ihm erfüllen konnte. Das Ziel, zu dem er berufen worden war. Und sein Leben sollte ein Vorbild sein, an dem andere erkennen konnten. Eben, was Gott in einem Menschen bewirken kann, der sich ihm anvertraut. Ja. Und da haben wir wieder dieses Wort Integrität, ja. Und auch wenn dieser Prozess vielleicht, und er wird ein Leben dauern, ja, war es Paulus ein großes Anliegen, dass das Werk Jesus in ihm vollendet wird. Deshalb entschied er sich bewusst, das Vergangene hinter sich zu lassen, um den Blick nach vorne zu richten. Ja. Und wissen Sie, viele Geschwister tun das eben nicht. Sie blicken, man kann zwar zurückblicken, in Dankbarkeit, aber niemals in Bitterkeit. Warum nicht? Wenn wir das tun, dann wird unser Rucksack immer schwerer, den wir mit uns schleppen. Ja. Und da kommt Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, unvergebene Schuld dazu, anstatt diesen Rucksack vor das Kreuz zu legen und abzulegen. Und Paulus sagt, er blickt eben vorwärts. Und das ist doch wunderbar. Und das sollten wir auch tun. Nun, Philipper 1,6, ja, und da sagt er weiter, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt, ja. Und mancher von Ihnen, ja, das mag alles stimmen. Aber für mich gilt das nicht. Ich habe zu oft versagt. Oder meine Situation ist zu verfahren. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Denn wenn Gott ein gutes Werk im Herzen eines Menschen beginnt, ja, dann lässt er es nicht unvollendet. Und das gute Werk kann man als ein Neuanfang der Gnade verstehen. Es ist aber auch ein fortlaufender Prozess, in dem ein Mensch innerlich erneuert wird, im Glauben wächst und mehr so lebt, wie es Gott gefällt. Ja, und diese wunderbare Zusage, da liegt auch der Trost, dass wir eben nicht allein gelassen sind mit unseren Schwächen und mit unseren Begrenzungen, sondern Gott ist treu. Ja. Er führt das Werk, das in uns begonnen hat, zum Ziel hin, bis zur endgültigen Vollendung bei Christus. Ja. Natürlich gibt es Zeiten, in denen wir den Eindruck haben, geistlich nicht voranzukommen. Zeiten, in denen alles vielleicht stille steht, so hat man auch den Eindruck, ja. Doch auch in solchen Phasen ist Gott am Werk. Dürfen wir nie vergessen, ja. Und oft verstehen wir seine Wege nicht und manchmal gar nicht, ja. Manchmal wünschen wir uns schnelle Veränderungen. Und manchmal geschehen sie. Und manchmal auch nicht. Versteht ihr? Und da müssen wir warten. Und dennoch dürfen wir festhalten an seinem Zeugnis, an seiner Zusage. Gott ist mit uns, im Großen wie im Kleinen. Und selbst in chaotischen Zeiten unseres Lebens, ja, wirkt Gott. Und nichts entgleitet seine Kontrolle. Wenn Gott etwas beginnt, dann wird er es auch zu Ende führen. Das sollte uns ein Trost sein, wenn wir Schwierigkeiten haben in unserem Leben, mit unserem Charakter, ja, in unserer Familie, in unserer Ehe. Wir haben jetzt einige Punkte gehört, was Identität anbetrifft, Integrität, ja, und eben auch dieser Trost, dass Gott eben dennoch, auch wenn wir manchmal verzagen, mit uns nicht nur angefangen hat, sondern auch zu Ende kommt. Gut, zum Schluss möchte ich noch zusammenfassen. Also eine Welt ohne Orientierung. Es ist uns allen bewusst, oder es wird uns mehr und mehr bewusst, dass wir in einer immer orientierungsloseren Welt leben, ja, wo die biblischen Maßstäbe Füßen getreten werden. Und Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Lauterkeit nicht mehr erwünscht sind. Dann zweitens, unsere neue Identität in Christus. Wir haben gesehen, dass unsere Identität allein in Gott gegründet ist. Wir sind von ihm geschaffen, geliebt und wertvoll und zu einer Bestimmung mit ihm bestimmt. Und diese Identität wird uns nicht von uns selbst gegeben oder von anderen, sondern alleine durch das, was Gott über uns sagt und wie er über uns denkt. Das kommt im Wort Gottes zum Ausdruck. Dann drittens, ein Leben in Integrität. Und diese Identität, die wir jetzt bekommen haben, soll ja nicht verborgen bleiben, sondern nach außen sichtbar werden, indem wir unser Leben in Lauterkeit, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit führen. So wird unser Glauben in unserem Verhalten sichtbar. Und wir sind Botschafter an Jesus Stadt hier auf Erden. Viertens, wie leben wir unseren Glauben? Als Christen sind wir Botschafter Christi, die Gott in dieser Welt vertreten. Unser Leben soll daher selbst eine klare und glaubwürdige Botschaft sein. Ein zentraler Ausdruck dieser Integrität ist ein selbstloser Umgang miteinander. Nicht den eigenen Vorteil zu suchen, sondern den des anderen und einander in Demut begegnen. So entsteht echte Gemeinschaft, geprägt von Liebe und Fürsorge. Und der letzte Punkt, Gottes Werk in uns, ein guter Anfang und ein gutes Ende. Auch wenn wir noch nicht am Ziel sind, Gott selbst ist am Werk in unserem Leben. Er hat das gute Werk begonnen und er wird es auch vollenden. Und deshalb dürfen wir im Vertrauen auf ihn vorangehen, wachsen und unser Leben bewusst an ihm ausrichten. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt diese Punkte vor uns hatten. Und du kennst unser Leben. Du weißt, wie es um uns steht. Du siehst unsere Situation. Aber wir wissen auch, dass du eben in uns bist und dass du eine Kraft bist in unserem Leben. Und dass wir die Identität von dir haben. Du liebst uns, du gehst mit uns. Ja. Und du willst das Werk, das du angefangen hast, mit uns auch zu Ende führen, auch wenn wir vielleicht gerade Probleme haben oder nicht wissen, wie es weitergeht. Du weißt es und wir sind in deiner Hand und wir wollen dich loben und preisen und wollen dir die Ehre geben und wollen doch auch mit diesen Gedanken in den Alltag, in die neue Woche hinausgehen. Nicht vergessen, dass du mit uns bist. Jeden Tag, jede Stunde, jeden Schritt und Tritt. Wir wollen dir alleine die Ehre geben. Amen.